Also, das, was ich jetzt noch an die Wand geworfen habe, ist Zusammenfassung vom Dienstag gewesen. Was wir gemacht haben, wir haben die Triple-Konstruktion durchgeführt und haben gesehen, dass tatsächlich kontextfreie Grammatiken und Pushdown-Automaten dieselbe, wenn Sie so wollen, Berechnungs- oder Beschreibungskraft haben. Beschreibungskraft ist vielleicht das bessere Wort. Wir haben die Klasse der kontextfreien Sprachen mit beiden Sichtweisen erklären können. Und das Schöne ist, dass wir jetzt tatsächlich eine zweite Sichtweise haben, nicht? Neben der Sichtweise der Grammatik, die uns sagt, wie man ein Wort erzeugen soll, die Sichtweise eines Maschinenmodells, das sagt, bitteschön, eine Eingabe ist da, wie rechnest du auf der Eingabe? Ja? Das sind also durchaus verschiedene Sichtweisen in dem Sinne, dass zum Beispiel eine Grammatik von nichts, das ein Wort erzeugen muss, ja, während andererseits die Maschine von der Eingabe rechnet, bis es dann tatsächlich zu einem Urteilsspruch kommt. Man muss natürlich auch sagen, dass die Sichtweise des Maschinenmodells durchaus nicht so wünschenswert ist im gewissen Sinne wie die Sichtweise der Grammatik, weil wir bei einer Lösung des Wortproblems natürlich erwarten, dass ein Ableitungsbaum berechnet wird. Ja? Und die Berechnung des Ableitungsbaums haben wir normalerweise bei der Frage, ob der nun einen Keller akzeptiert oder nicht. Diese Sichtweise haben wir, oder diese Anforderung ist ein bisschen unnatürlich. So, der wesentliche Punkt, neben natürlich der zweiten Sichtweise, warum wir uns um Kellerautomaten gekümmert haben, weil wir ja, und das ist ja der Verlust, nicht mehr so natürlich sprechen können über Ableitungsbäume. Der wesentliche Gewinn ist, dass wir über deterministisch kontextfreie Sprachen sprechen können. So, und das ist jetzt halt das Thema, was wir heute haben werden. Und damit wir einen kleinen Fahrplan haben, deterministisch kontextfreie Sprachen möchte ich einführen. Und dann möchte ich das Wortproblem, und zwar das Wortproblem mit dem CYK-Algorithmus lösen. Und danach möchte ich zu Entscheidungsfragen übergehen. Entscheidungsfragen für kontextfreie Grammatiken, für kontextfreie Sprache. So, das ist das Thema für heute. Mal schauen, wie viel wir davon erledigt bekommen. Möchte anfangen mit den deterministisch kontextfreien Sprachen. So, wir haben also die zweite Sichtweise, das muss ich jetzt auszählen. Etwas sein, was wir mit Gewinn benutzen können. Und wie gesagt, was ich versuchen werde zu machen, ich möchte mich einschränken tatsächlich auf bestimmte Kellerautomaten, und zwar die deterministischen Kellerautomaten. Und dann möchte ich sagen, muss ich natürlich sagen, was zum Teufel soll denn ein deterministischer Kellerautomat sein? Da haben wir alle möglichen Schwierigkeiten. Ja? Da haben wir die Schwierigkeit, bitteschön, Akzeptanz mit Zustand, Akzeptanz mit leerem Stack. Hast du Epsilon-Bewegungen? Sollen wir dir Epsilon-Bewegungen gönnen oder geht es auch ohne? So, und das Rätsels Lösung, das muss ich jetzt Schritt für Schritt auch entsprechend argumentieren, das Rätsels Lösung ist, dass ich Nummer 1 sagen möchte, ich akzeptiere mit Zuständen und das wird sich als mächtiger herausstellen als die Akzeptanz mit leerem Stack. Und dass ich dann Nummer 2, das sehen Sie, zulasse, dass Epsilon-Bewegungen durchgeführt werden. Das Einzige, was ich fordere, für jedes A, wie auch für das Epsilon, habe ich nur eine Möglichkeit. Wenn ich also einen A jetzt gegenwärtig lese und ich tatsächlich einen Übergang vorsehe für das A, dann ist eine Epsilon-Bewegung ausgeschlossen. Erlaube ich hingegen eine Epsilon-Bewegung, dann ist für alle A tatsächlich kein Übergang für irgendeinen Buchstaben erlaubt. So, und was ich jetzt als allererstes klären möchte, ist, dass ich tatsächlich, warum ich tatsächlich hier Epsilon-Übergänge erlaube. Bevor ich das mache, vielleicht noch ein Hinweis. Es ist nicht notwendig, dass Sie tatsächlich genau einen Übergang haben. Ja? Höchstens ein Übergang ist möglich. Heißt, es muss noch nicht mal für jeden Buchstaben bzw. für das Epsilon einen Übergang geben. Dieser Begriff von deterministischem Kellerautomat ist so weit gefasst, dass er tatsächlich Kellerautomaten mit partieller Übergangsfunktion umfasst. So, warum Epsilon-Bewegungen? Folgende Sprache, da haben wir A hoch N, B hoch M, dann kommt ein Sonderzeichen, was im Wesentlichen sagt, okay, an dieser Stelle, du bist fertig, ja, mit dem Lesen der Eingabe, das ist jetzt vorbei. So, nach dem Dollarzeichen, dann kommt in der ersten Option tatsächlich eine Folge von A's und wir akzeptieren genau dann, wenn diese Folge von A's mit der Folge von A's ganz zu Anfang übereinstimmt in Höhe, beziehungsweise in der zweiten Option, da kommt ein B-Turm. Ne? Und wir würden in der zweiten Option akzeptieren, wenn der erste B-Turm in Höhe mit dem zweiten B-Turm übereinstimmt. So, wie würden wir, wenn wir keine Epsilon-Bewegungen erlaubt bekommen, wie würden wir diese Vereinigung akzeptieren? Ne, die beiden Sprachen haben tatsächlich denselben Präfix, einen A-Turm gefolgt vom B-Turm und dann kommt der Dollar. Als deterministischer Kellerautomat, ich kann nicht mehr raten. Ja? Als deterministischer Kellerautomat muss ich dann mich bis zu dem Dollarzeichen, zu dem Trennzeichen durchkämpfen. Und dann muss ich schauen, ist der erste Buchstabe ein A oder ist der erste Buchstabe ein B? Abhängig von diesem ersten Buchstaben muss ich mir anschauen, wie viele A's habe ich dann initial gelesen, beziehungsweise wie viele B's habe ich initial gelesen. So, welche Option habe ich denn als, als eine deterministische Maschine? Ich bekomme ganz am Anfang die A's und dann bekomme ich die B's. Die A's müssen in den Keller, weil die Anzahl der A's wird möglicherweise nachgefragt. Die B's müssen in den Keller, weil dieselbe Fragestellung stellt sich natürlich für die Anzahl der B's. Also was ist die Option, die ich habe? Ich bekomme ganz am Anfang die A's in den Keller. Dann bekomme ich die B's in den Keller. So, jetzt bekomme ich das Dollar-Symbol. Jetzt wächst die Spannung und jetzt kommt ein A. Was mache ich ohne Epsilon-Bewegung? Ja, das ist zu blöd. Ja? Ich komme nicht mehr an die A's heran, die ganz unten sitzen. Ich muss die A's freischaufeln. Ja? Wie schaufel ich die A's frei? Mit Epsilon-Bewegungen. Ja? Das ist aber überhaupt kein Nichtdeterminismus hier verlangt, weil ich meine Taktik freischaufeln bzw. nichts freischaufeln, B gegen B vergleichen, weil ich diese Taktik deterministisch durchziehen kann. Ja, aber das ist ein Beispiel dafür, dass man sagt, ein Echtzeitautomat. Und was ist ein Echtzeitautomat, der sofort reagiert? Kommt eine Eingabe und ohne irgendwelche Epsilon-Bewegungen durchzuführen, liest er diese Eingabe, manipuliert den Keller. Dass ein Echtzeit-DPDA tatsächlich zu schwach ist. So, also beantwortet haben wir die Frage, das ist eine Frage der Darstellungskraft, warum wir Epsilon-Bewegungen erlauben. Und jetzt kommt die nächste Frage, warum mit Zuständen und nicht mit leerem Keller akzeptieren. So, die erste Aussage ist, wenn ich tatsächlich mit leerem Stack akzeptiere, dann kann ich das kann ich genauso gut mit Zuständen akzeptieren. Nicht? Und was war nochmal, wir haben uns eine solche Fragestellung angeschaut, was war nochmal der Trick bei der Sache? Wenn ich mit leerem Stack akzeptiere, möchte ich stattdessen mit Zuständen akzeptieren. Wenn ich mit leerem Stack akzeptiere, würde ich ganz am Anfang noch ein bestimmtes neues Symbol auf den, in den Keller hineinlegen, sodass, wenn ich tatsächlich vorher einen leeren Keller erleben würde, ich jetzt immer noch ein Kellersymbol im Keller liegen habe und ich die Möglichkeit bekomme, in einen akzeptierenden Zustand zu wechseln. Das haben wir damals gemacht und diese Methode können wir auch jetzt durchziehen. Das heißt, Zustände sind mindestens so mächtig, der Modus akzeptiere mit Zuständen ist mindestens so mächtig wie der Modus akzeptiere mit leerem Keller. So. Mindestens so mächtig. Die Frage ist, ist der Modus Zustände mächtiger? Und da kommt diese Popelsprache. Zwei Worte werden akzeptiert, entweder das Bit 0 oder das Wort 01. So. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte mal schauen, was denn passiert, wenn ich tatsächlich versuche, mit leerem Keller zu akzeptieren. Wenn ich mit leeren Keller akzeptiere, dann habe ich ja, wenn ich die 0 lese, die Option, ob ich denn nun, wenn ich die 0 gelesen habe, ein Zeichen auf den Keller schreibe. Das sollte ich nicht tun. Weil wenn ich mit leerem Keller akzeptiere, dann darf ich nichts auf den Keller schreiben, die 0 muss akzeptiert werden. Ja? Und an dieser Stelle können Sie sich nur ins Taschentuch beißen, oder wo immer sie sich beißen wollen, weil ich darf nichts auf den Keller schreiben, weil ich muss ja, ich muss die Null akzeptieren. Wenn ich aber nichts auf den Keller geschrieben habe, das ist die zweite Option, ja, wenn ich was auf den Keller schreibe, bekomme ich einen Fehler. Die Null wird nicht akzeptiert. Ist es hingegen der Fall, dass ich beim Eingabezeichen Null, nichts auf den Keller schreibe, ja? Dann ist natürlich die Sache so, Entschuldigung, dann muss ich doch wissen, ja? Bei meinem nächsten Schritt, was ist denn nun zu oberst auf dem Keller liegend? Nichts. Ja? Und dann habe ich ein Problem, dass meine Funktion nicht definiert ist. Ja? Ich brauche ein Kellersymbol. Okay. So, und wenn ich jetzt natürlich mit Zustand akzeptiere, dann sollte man erstmal sich darüber klar werden, ist denn wirklich, wir verlangen, dass die Maschine deterministisch rechnet, ist denn wirklich die Berechnungskraft groß genug? Kann ich denn zum Beispiel alle regulären Sprachen akzeptieren? Wie würden Sie mit einem deterministischen Kellerautomaten reguläre Sprachen akzeptieren? Was macht ein Kellerautomat? Der liest die Eingabe von dem ersten Symbol bis zum letzten Symbol und führt dann Zustandswechsel durch. Ne? Das macht ein Kellerautomat. Was macht denn ein endlicher Automat? Der macht genau dieselbe Geschichte. Was macht ein Kellerautomat noch zusätzlich? Der hat die Option, was auf den Keller zu schreiben. Braucht er aber gar nicht. Ja? Das heißt, wir haben ganz, ganz locker tatsächlich die Eigenschaft, dass wir jede reguläre Sprache mit einem DPDA akzeptieren können. So, und jetzt kommt, wir sind jetzt hier an dem allerersten Punkt, und jetzt kommt die Aussage, dann kannst du aber dir mal anschauen, die Klasse der deterministisch kontextfreien Sprachen. Und zwar definierst du die einfach als all die Sprachen, die von einem deterministischen Kellerautomaten akzeptiert werden können. Was du schon mal weißt, alle regulären Sprachen sind deterministisch kontextfrei. Ne, und dann muss man sich im Wesentlichen zwei, man kann viele Sachen definieren. Ja? Man muss sich zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, kann ich denn mit dieser Klasse deterministisch kontextfreier Sprachen auch wirklich meine Beschreibungskraft nicht erhöhen, sondern habe ich noch vernünftige Beschreibungskraft. Wenn die Klasse nicht groß genug ist, ja, dann kann ich mir diesen Begriff irgendwo hinstecken. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie ist das mit der Eindeutigkeit? Ja? Die wesentliche Frage ist, ich muss versuchen, Programmiersprachen zu definieren, muss die Syntax festlegen und das sollte ich machen mit einer Syntax, die tatsächlich eindeutig ist. Punkt 1. Und Punkt 2, den Compiler, den ich dann baue, den Parser, den ich dann baue, ja, der muss blitzschnell arbeiten. Zwei Fragen. Genügend viel Ausdruckskraft? Wie schnell sind Parser für deterministisch kontextfreie Sprachen? Ja? So, okay, Beispiele deterministisch kontextfreier Sprachen. Da haben wir die Sprache A hoch N, B hoch N. Kriegen wir das hin mit, einem deterministischen Kellerautomaten mit einem DPDA? Wie würden Sie da vorgehen? A auch N, B auch N. Ja, Sie können natürlich leicht abfragen, auch kriege ich zuerst eine Folge von A's und dann eine Folge von B's? Und dann muss ich wissen, naja, das ist die entscheidende Frage, ist die Anzahl der A's genau dieselbe wie die Anzahl der B's? Was würden Sie tun? Ja? Okay, so, jetzt wir lesen und jetzt haben wir die A's auf dem Keller. Okay? Okay, ne? Und dann leeren wir den Stack sukzessive. Okay. Ja, und dann könnte ich tatsächlich mir denken, dass ich mit leerem Stack akzeptiere. Das können wir ja uns durchaus denken, weil Zustand mindestens so mächtig ist. Ja, und dann nicht ist die Frage, wie setzt man das jetzt ganz konkret durch? Sie haben gesagt, lege zuerst alle A's auf den Stack. So. Wie führt man das konkret durch? Ich habe mal die Programmierung aufgeschrieben, ja? Weil das ist natürlich für einen Kellerautomat eine äußerst, eine äußerst mühselige Angelegenheit. Was macht der Kellerautomat? Der hat einen Anfangszustand Q0 und dann bekommt er A's und hier hat er die Situation, dass er tatsächlich was auf den Keller legt. Nicht? Weil das allererste A auf den Keller legt, soll ich sagen. So, nicht, weil ich sehe das spezielle Symbol und was mache ich? Ich lasse das spezielle Symbol drin und lege einfach, ne, ersetze das spezielle Symbol durch A mal Z0. Ja, das Z0 bleibt drin. So, dann bleibe ich in dem Q0. Das Q0 ist im Wesentlichen ein Zustand, der mir sagt, ja, jetzt bekommst du die A's und du legst die A's feinsäuberlich auf den Keller. So. Was lese ich zu oberst auf dem Keller? Ein A, ich bekomme ein A, was mache ich? Ich ersetze dieses oberst liegende A durch ein Doppel-A. Ja? Das heißt, die A's werden jetzt auf den Keller gelegt. So, das kommt das erste B. Ich bin im Zustand Q0 und merke mir jetzt, hey, jetzt muss ich abprüfen, A's gegen B's. Ich wechsle von dem Q0 in das Q1. Was tue ich? Das B führt mich dazu, dass ich das A entferne. So, jetzt kommt ein weiteres B, ja? Aber wir sind schon bereits im Zustand Q1, ich bekomme ein A und ich entferne tatsächlich das A. So, und jetzt sehen Sie hier tatsächlich eine Epsilon-Bewegung, deshalb ist dieses kleine Stück Code durchaus nicht uninteressant. Wenn ich im Zustand Q1 bin und ich lese das Z0, ne, dann heißt das für mich, ich habe den leeren Keller erreicht. In dieser Situation, Q1 und leerer Keller erreicht, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, ne, und zwar eine Epsilon-Bewegung durchzuführen. Und das bedeutet, in diesem Fall, sagt das Programm, dann wechsle ich in den Zustand Q2. Was ist das Q2? Akzeptiert. Ja, was wir hier implizit gemacht haben, wir arbeiten mit leerem Keller, Akzeptanzmodus leerer Keller, aber setzen das um mit Zuständen. Ja? Und ja, ne? Da haben wir das, ne? Die Idee haben Sie schon beschrieben. Da habe ich nichts mehr dazu gesagt, aber nur, dass wir mal schauen, wie denn das ist mit der genauen Programmierung. So. Wenn mehr Bs kommen, okay. So, was wir dann gemacht haben, an dieser Stelle haben wir noch kein Problem, weil wir haben ein A auf dem Keller, wir lesen ein B, entfernen das B. So, und jetzt sind wir natürlich, haben wir den Keller erreicht. Sie sagen, da kommen aber noch Bs. Ja? Was wir tatsächlich machen, zwischenzeitlich, gehen wir in den Zustand Q2 und sind akzeptierend. Das Z0 haben wir aber runtergenommen. Wenn jetzt das nächste B kommt, ja, explodiert der Kellerautomat. So, okay. Abschluss unter Komplementbildung. Was möchte ich mir überlegen? Ich möchte mir überlegen, was sind die Abschlusseigenschaften von deterministisch kontextfreien Sprachen. Wir hatten recht viele Abschlusseigenschaften für natürlich reguläre Sprachen. Das war eine richtig große Menge Holz. Was wir jetzt für kontextfreie Sprachen hatten, das war schon eine Ecke weniger. Wir hatten Abschluss unter Stern, Konkatenation und Vereinigung, keinen Abschluss unter Komplementbildung und Durchschnittsbildung. Wenn wir uns jetzt anschauen, was wir denn vorweisen können für deterministisch kontextfreie Sprachen, da können wir vorweisen Abschluss unter Komplementbildung. Das alles andere wäre auch ziemlich, wie soll ich sagen, merkwürdig, weil wenn wir tatsächlich die Möglichkeit bekommen, deterministisch zu arbeiten oder eingeschränkt sind auf das deterministische Arbeiten, dann ist der erste Impuls A, ganz, ganz einfach, das muss doch deterministisch bleiben. Wenn ich einen Kellerautomat mir vornehme, dann sollte doch dieser Kellerautomat, wenn er deterministisch rechnen muss, das Komplement noch bestimmen können. Einfach akzeptierende und verwerfende Zustände, was auch immer hier jetzt. So, okay. Einfach akzeptierende und verwerfende Zustände vertauschen. Das ist die erste Aussage, Abschluss unter Komplementbildung. Und die zweite Aussage ist Abschluss unter Durchschnitt mit regulären Sprachen. Das geht auch. Ist das jetzt die zweite Eigenschaft, eine Eigenschaft, die nur für deterministisch kontextfreie Sprachen gilt? Können Sie vielleicht sich gerade überlegen, ich habe einen Kellerautomat, ja, der akzeptiert eine kontextfreie Sprache. So, und jetzt möchte ich einen neuen Kellerautomat, der muss nicht deterministisch sein. Ja? Jetzt möchte ich einen neuen Kellerautomaten konstruieren und dieser neue Kellerautomat, der soll tatsächlich die Sprache nach Durchschnitt mit einem endlichen Automaten akzeptieren. Kriegen Sie das hin? Ja? Okay. Warum würde diese Tupelkonstruktion, wir haben Produktautomat, haben wir damals gesagt, ne? Warum würde diese Produktidee oder Tupelkonstruktion tatsächlich nicht funktionieren, wenn wir den Durchschnitt von zwei kontextfreien Sprachen uns anschauen würden? Da kann ich doch auch an sich beide Tupel, beide Maschinen in ein Tupel bringen. Ja? Ja, das ist der Mist. Der eine sagt, ich will in den Stack hineingucken, der andere, nö, ich will was drauflegen. Ja? Dann gibt es einen Interessenskonflikt und die Maschine explodiert. Ja? Das geht nicht. Ich kann im Kopf, ja, kann ich tatsächlich mir vorstellen, dass ich mein Gehirn vergrößere, solange ich es nur endlich aufblase. Ja? Aber ich kann mit meinem Speicher nicht auf verschiedene Wünsche reagieren, ja, und immer noch die Information parat halten, die verlangt wird. So, aber Abschluss unter Komplementbildung ist so einfach nicht. Warum nicht? Nicht? Also wie gesagt, die Idee wäre, Mensch, vertauscht doch einfach akzeptierende und verwerfende Zustände. Für das Komplement müssen wir also einen neuen DPDA bauen, der tatsächlich genau dann verwirft, und jetzt kommt nämlich der Zusatz, wir erlauben uns diese Epsilon-Bewegungen. Wann zum Teufel haben wir denn die Eingabe gelesen? Ja, ich habe die Eingabe gelesen, wenn ich tatsächlich den letzten Buchstaben der Eingabe gelesen habe und alle möglichen Epsilon-Bewegungen noch durchgeführt habe. Nur nach tatsächlich den Epsilon-Bewegungen, wenn die Maschine das nächste Symbol lesen will, ja, nur dann kann ich wirklich sagen, bist du fertig. Ja, und dieses Problem, dass wir tatsächlich die ganzen Epsilon-Bewegungen abwarten müssen, macht das Ganze durchaus ein bisschen schwierig, aber die Intuition ist sonnenklar, das müsste deterministisch kontextfrei bleiben, wenn ich die Komplementbildung mir anschaue. Nicht? Und das war Teil B, die Frage nach dem Schnitt mit regulären Sprachen. So, das waren die Abschlusseigenschaften, nicht Abschlusseigenschaft. So, die Aussage ist, bitteschön, du bist nicht abgeschlossen unter Durchschnittbildung. Nehmen wir mal an, wir wären tatsächlich abgeschlossen unter Durchschnittbildung, dann versuche ich, eine nicht kontextfreie Sprache zu erzeugen. Wie würden wir das machen? Dann würden wir sagen, dann nehmen wir als das L1 alle A, B und C-Türme, wo A und B-Turm die gleiche Höhe, nimm also das L2 alle ABC-Türme, wo B und C die gleiche Höhe haben. Ja? Na klar, nicht? Wenn ich jetzt natürlich verlange, dass ich sowohl in der Sprache L1 wie auch in der Sprache L2 liege, dann müssen alle drei Türme die gleiche Höhe haben. Das geht nicht. So, und warum bist du deterministisch kontextfrei L1? Naja, was macht der DPDA? Der bekommt die A's, er muss überprüfen, habe ich genauso viele A's wie B's? Ja, das kann er. Nicht? Und dieselbe Frage ist natürlich ebenfalls leicht beantwortet für das L2. Da muss ich nachprüfen, hat der B- und der C-Turm die gleiche Höhe? Und auch das mache ich sehr leicht mit Determinismus. So, und dann ist die nächste Aussage, also vorher hast du gehabt das gute Ergebnis, Abschluss unter Komplementbildung. So, was du jetzt hast, kein Abschluss unter Durchschnitt. Die Frage ist, was passiert, wenn ich tatsächlich Abschluss unter Durchschnitt mir anschaue? Abschluss unter Vereinigung, sollte ich sagen, ja. Warum habe ich keinen Abschluss unter Vereinigung? Ja. Das ist jetzt eine Frage zurück zu dem Abschluss unter Durchschnittsbildung, ja? Ist es die Frage, inwieweit ich tatsächlich diese Sprache mit einem deterministischen Kellerautomaten akzeptieren kann, die Sprache L2? Generell war ja die Frage, warum funktioniert das mit dem Durchschnitt nicht? Warum können wir das nicht mit zwei Automaten, beziehungsweise warum können wir L1 Durchschnitt L2 mit zwei Automaten laufen? Okay, gut. Hier benutze ich natürlich, dass diese Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch N, dass das keine kontextfreie Sprache ist. Ist nicht kontextfrei, ja? Das benutze ich. Und das hatten wir uns ja überlegt mit Hilfe des Ogden-Slammers, beziehungsweise mit Hilfe des Pumping-Lemmas. Ja? Okay, so, jetzt ist die Frage, bitteschön, warum nicht abgeschlossen unter Vereinigung? Ja? Nicht abgeschlossen unter Durchschnitt sind wir. Abgeschlossen unter, bevor ich weiterrede, habe ich da schon eine Antwort? Genau so ist es. Ich bin abgeschlossen unter Komplementbildung. Wenn ich denn abgeschlossen wäre unter Vereinigung, dann würde ich benutzen, dass der Durchschnitt von zwei, machen wir das so, von zwei Sprachen, K1 und K2, wäre nichts anderes. Jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig hinbekomme. Ich vereinige die Komplemente. Ja, ne? Das ist es, ne? Unter Komplementbildung bin ich abgeschlossen. Wenn ich unter Vereinigung abgeschlossen wäre, wäre ich unter dem Durchschnitt abgeschlossen. So, also nicht, wenn Sie die Situation der Abschluss-Nicht-Abschluss-Eigenschaft vergleichen mit der Situation von regulären Sprachen, das ist richtig, richtig dünn. Weitere Nicht-Abschlusseigenschaften, das werden wir tatsächlich nicht in den Übungen machen, aber unter Konkatenation leider Gottes nicht abgeschlossen, unter Klinistern nicht abgeschlossen, unter Rückwärtslesen nicht abgeschlossen, all diese Eigenschaften, wo Abschluss vorlag bei den kontextfreien Sprachen, haben Sie jetzt diesen Abschluss nicht mehr. Ja, also die schönen Abschlusseigenschaften sind futsch. Warum zum Teufel schaut man sich denn deterministisch kontextfreie Sprachen an? Also der allererste Grund, das ist immer ein sehr schwacher, ist, dass jede reguläre Sprache weiterhin deterministisch kontextfrei ist. Ja, also so popelig ist die Klasse der regulären Sprachen nicht. Eindeutigkeit. Ja, und das ist jetzt das allererste Mal, ich hatte ganz am Anfang gesagt, das sollte eine Frage sein, die wir uns stellen müssen. Gibt es für jede deterministisch kontextfreie Sprache eine eindeutige Grammatik? Und die Antwort ist ja. Gibt es immer. Und jetzt kommt die zweite Frage. Wie schnell kann man das Wortproblem lösen? Was ist das Wortproblem? Wenn ich das mal auf die Kompilierung übersetze, dann würde das Wort einem Anwenderprogramm entsprechen. Und Sie sollen feststellen, ob das Anwenderprogramm W korrekt in der Syntax der Programmiersprache ist. Ja, das ist das Kompilierproblem. So, und jetzt wollen wir mal einfach mit Gedankenexperiment, ja, es wird kein vernünftiger Beweis sein, aber einfach versuchen mit Gedankenexperiment uns eine Idee zu erarbeiten, ist das Wortproblem schnell oder lösbar oder brauchen wir tatsächlich größere Ressourcen? Deterministischer Kellerautomat, was macht der? Naja, der wird seinen Keller erhöhen. Kann der seinen Keller erhöhen mit unbeschränkt vielen Zügen? Können Sie sich das vorstellen? Ja?
Wir erlauben Epsilon-Übergänge, dementsprechend könnte man einen Konstanten zwei drauflegen.
Ja, aber können Sie über jede Konstante hinaus, können Sie sich vorstellen, über jede Konstante, was sollte da passieren, wenn Sie beliebig viele in dem Sinne über jede Konstante hinaus, also was Sie sagen, Mensch, du hast Epsilon-Bewegung, da kann was passieren. Aber geht das über jede Konstante hinaus? Ja, der sagt, ich will jetzt erstmal so ein bisschen auf dem Keller arbeiten, deterministisch entscheidet er sich und dann ist Ruhe und dann mache ich was anderes. Aber Ihre Intuition ist natürlich, wenn das unbeschränkt häufig passiert, ja, dass der was auf den Keller legt, nicht vier Schritte lang, nicht fünf Schritte lang, nicht 20 Schritte lang, was wird passieren? Ja? Determiniert nicht. Der kann durchaus 5, 6, 7, 8, 9, 10 Symbole auf den Keller legen, aber dann ist Schicht im Schacht, ja? Sonst wird er halt in der Endlosschleife rutschen. So, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, kann denn so ein deterministischer Kellerautomat unbeschränkt, durch keine Konstante beschränkt, viele Symbole vom Keller nehmen? Geht das? Ja?
Dafür müsste der aktuelle Kellerinhalt unendlich groß sein.
Unbeschränkt groß, ja? Also sagen wir mal, bei unbeschränkt würde ich dann sagen, dass es keine absolute Konstante gibt, ja, wie 10. Dass wir sagen können, jeder deterministische Kellerautomat, für jeden deterministischen Kellerautomaten gibt es eine solche absolute Konstante. Und wir können tatsächlich sagen, der Keller wird nur um bis zu dieser absoluten Konstanten, für diesen Keller absoluten Konstante erniedrigt. Geht das? Gibt es sowas? Gucken wir uns nochmal, ganz am Anfang haben wir uns eine entsprechende Sprache angeschaut. Da ist sie. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, leg die A's auf den Keller. Leg die B's auf den Keller. So, und dann ist die Situation, wenn dann A's kommen, dann stören die B's. Die B's müssen weg. Ja, und ohne tatsächlich in irgendwelche Endlosschleifen zu geraten, können wir nicht mehr die Anzahl der Epsilon-Bewegungen, die zu einer Reduktion des Kellers führen, beschränken. Ist das ein Problem? Was der, ja? Keller ist endlich, aber der kann, also wir müssen uns interessieren für die Frage, haben Sie natürlich recht, ne? Endlosschleife oder nicht, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir müssen uns interessieren für die, für die Frage, wie viel Laufzeit benötigt denn so ein deterministischer Keller? Wenn der natürlich einen Keller aufbauen kann und dann den Keller wieder reduzieren kann, dann hat er zumindest einige Schritte, die sehr zeitaufwendig sind. Und das können wir nicht wirklich ausschließen. Ja? Das kann passieren, dass Sie solche Schritte tatsächlich haben. Was heißt das jetzt? Was würden Sie sich vorstellen? Wie viel Laufzeit wird denn so ein deterministischer Kellerautomat, der an keiner Stelle in eine Endlosschleife gerät, für keine Eingabe in eine Endlosschleife gerät, wie viel Laufzeit in Abhängigkeit von der Länge der Eingabe, wie viel Laufzeit, denken Sie, kriegt er maximal hin? Was sagt der Bauch? Linear, ganz genau. Der kann nicht mehr als linear. Der hat aber durchaus einige Schritte, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen können. Wie gerade der Kellerautomat, den wir uns angeschaut haben, bei der Sprache A hoch N, B hoch M, Dollar und dann diese Option. Es gibt einige sehr teure Sprachen, sehr teure Schritte. In diesem einen Beispiel einen teuren Schritt. Ja? Ich baue den Keller mühsam auf und dann zerstöre ich ihn in einem Schwupps zur Hälfte gewissermaßen. Ja? Das kann passieren. Führt das dazu, dass die Laufzeit explodiert? Nein. Nicht? Und tatsächlich kann man sich überlegen, dass wenn man den Keller einfach, einen deterministischen Kellerautomaten einfach laufen lässt, einfach simuliert, ja, dann ist die Gesamtlaufzeit linear. Passiert nichts Schlimmes. So, möchte mich fragen, einige Beispiele durchgehen. Handelt es sich hier um deterministisch kontextfreie Sprachen? Handelt es sich hier um kontextfreie Sprachen? Was ist die bestmögliche Klassifizierung? Was würden Sie hier sagen? Ist das kontextfrei?
A-Turm, B-Turm, C-Turm und die drei sollen nicht die gleiche Höhe haben. Was wissen wir? Wenn die drei die gleiche Höhe haben sollen, dann ist die Sprache nicht kontextfrei. Was würden Sie an dieser Stelle sagen? Ja?
Kontextfrei ist sie aber nicht deterministisch.
Warum sagen Sie, du bist nicht deterministisch kontextfrei? Und wie kann ich das mathematisch ausdrücken? Ja, Sie sagen, dass du bist kontextfrei. Und das könnte man zum Beispiel über Kellerautomat sich überlegen. Kellerautomat würde sagen, naja, ich schätze mal, A und B-Turm haben nicht die gleiche Höhe. Ne? Und dann wird er halt deterministisch, nachdem er vorher nicht deterministisch diese Option A und B-Türme unterschiedlich geraten hat, würde er deterministisch A und B-Turm vergleichen. Oder aber er rät die andere Option, B und C-Turm haben nicht die gleiche Höhe, und würde dann auch dort deterministisch verifizieren nach anfänglicher, nicht deterministischer Wahl. Also kontextfrei ist das, aber warum ist es tatsächlich nicht deterministisch kontextfrei? Sie sagen, die Intuition ist sehr stark, gerade wegen der Frage, bitteschön, ich muss Optionen durchgehen, die ich von vornherein nicht wirklich kenne.
Und unter dem Komplementär werden wir abgeschlossen, also wenn man das davon als Komplementär bildet, müsste das andere dann auch
ja deterministisch genau
kontextfrei sein.
Genau, genau so sieht es aus, ja. Ist kontextfrei, aber nicht deterministisch kontextfrei. Kontextfrei haben wir bereits gesehen. Intuitiver Grund haben Sie erwähnt, und der formale Grund. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich brauche da auch noch die Hilfe von Abschlusseigenschaften. Das Komplement der Sprache, A auch N, also A-Turm, B-Turm und C-Turm ungleiche Höhe. Das Komplement ist nicht tatsächlich A und B-Turm und C-Turm gleiche Höhe, sondern das Komplement ist allen möglicher, Entschuldigung, Rotz, zum Beispiel A's und B's in beliebiger Reihenfolge beieinander, ja, und A und B und C-Turm gleiche Höhe. Um jetzt diesen allen möglichen Rotz auszuschließen, schneide ich das mit einer regulären Sprache. Und jetzt wird mir gesagt, bitteschön, wenn du das Komplement der Sprache nimmst und schneidest das mit A-Stern, B-Stern, C-Stern, dann ist das A-Turm, B-Turm und C-Turm haben die gleiche Höhe. Und das ist nicht kontextfrei. Nicht? Und wenn man jetzt angenommen hätte, dass tatsächlich das eine deterministisch kontextfreie Sprache gewesen wäre, deterministisch kontextfrei sind abgeschlossen unter Komplement und Schnitt mit regulären Sprachen und schwuppdiwupp, dann hätten wir eine nicht kontextfreie Sprache, also nicht abgeschlossen unter das kann keine deterministisch kontextfreie Sprache sein. So, was ist von dieser Sprache zu halten? WW Reverse. Kontextfrei, ja. Deterministisch kontextfrei, was ist das Problem? Ich lege die Symbole, ne, die ich bekomme in der Eingabe, schön auf den Stack, und irgendwann würde ich dann halt in den Vergleichsmodus übergehen. Da habe ich die Mitte geraten. Wie mache ich das deterministisch? Ja, Entschuldigung, weiß ich nicht. Ja, ich muss halt die Mitte raten können, was ich deterministisch nicht kann, und da ist Schicht im Schacht. Was wir tatsächlich sagen können, ist, dass wir hier eine eindeutige Sprache haben, die nicht deterministisch kontextfrei ist. Warum nicht tatsächlich diese Sprache nicht deterministisch kontextfrei ist, das werden wir dann tatsächlich wir können halt, das ist der intuitive Grund, die Mitte nicht raten, aber der formale Grund, das werden wir dann im nächsten Übungsblatt sehen. So. Ich habe wieder drei Türme, A-Turm, B-Turm, C-Turm, und ich nehme an, dass der A- und der C-Turm ungleiche Höhe haben. Was kann ich hier sagen?
Naja, mein lieber Freund, ich soll doch nur schauen, A-Turm mit C-Turm in Höhe vergleichen. Das, ne, das können wir. So, was machen wir denn hier? Wir vergleichen A- und C-Turm, das haben wir schon gerade gemacht. Aber wir vergleichen auch noch den B-Turm mit dem C-Turm. Diese Sprache können wir deterministisch. Die zweite Sprache können wir auch deterministisch. Hatten bisher noch keine Sprache gesehen, die hatten noch kein Beispiel gesehen für den Nichtabschluss unter Vereinigung. Ist das ein Beispiel für den Nichtabschluss unter Vereinigung? Bilden Sie mal das Komplement. Wieder schön vorher den Schnitt mit A-Stern, B-Stern, C-Stern. Was ist das Komplement? Da verlange ich, dass der A-Turm die gleiche Höhe hat wie der C-Turm. Und dann verlange ich, dass der B-Turm und ich verlange. Ne? Unter Komplementbildung wechselt natürlich die Vereinigung in einen Durchschnitt. Und dann verlange ich, dass der B-Turm und der C-Turm die gleiche Höhe haben, unter Komplementbildung. Ja, dann verlange ich insgesamt, dass A, B und C-Turm die gleiche Höhe haben. Ja? Das heißt, ich komme auf wieder auf dieselbe Sprache, denselben Typ von Sprache, wie vorher auch, nicht kontextfrei. Du, mein lieber Freund, bist kontextfrei, aber nicht deterministisch kontextfrei. So, diese Sprache. Kartebit von hinten ist eine 1. Kontextfrei, deterministisch kontextfrei. Was würden Sie sagen? Ja? Regulär. Genau, nicht? Da müssen wir noch nicht mal die Muskeln spielen lassen. Überhaupt kein Problem, du bist regulär. Was ist denn mit dir der Fall? U, Trennsymbol V, U muss gleich V sein. Was ist U? Ein Wort über A, B und das V ebenfalls. Ja. Vorsichtig. Kriegen wir das hin? Wie sollten wir vorgehen? Sie sagen, auf den Keller legen. Ja? Fehler macht man leicht. Nehmen wir mal an, ich habe das U und das U ist von der Form U1 bis UN. Ja? Jetzt legen wir das U auf den Keller. Ne? Und dann kommt das V und das V ist von der Form V1 bis VM. So. Legen wir das U auf den Keller und was bedeutet das? Zuerst lesen wir das U1. Kommt das U1 zu unterst auf den Keller. Dann kommt das U2 obendrauf und dann kommt das UM. So, und jetzt kommt das V. Und der Mist ist, du liegst ja ganz unten. Ja, überhaupt kein Problem, da komme ich ja ran. Aber wie komme ich da ran? Nur indem ich die wertvolle Information tatsächlich vernichte, die wertvolle Information über U2 bis UM. Ne? Sehr ärgerlich. Also von der Sichtweise der Kellerautomaten ist das schon mal eine sehr strittige Frage, ob das denn tatsächlich kontextfrei ist oder nicht. Wir können dann tatsächlich Ockhams Lemma anwerfen und dann kann man sich überlegen, das ist keine kontextfreie Sprache. So, ist nicht kontextfrei, damit natürlich auch nicht deterministisch kontextfrei. Was ist denn hiermit? Gewissermaßen das Komplement. Kriegen Sie das hin? U und V, aber U soll von V verschieden sein. Ja? Okay, warum muss das nicht deterministisch kontextfrei sein? Haben wir das jetzt auf dem neuen Blatt
Ist das, oder?
Okay, dann ist es ja richtig getimed, ja. Okay, dann ist ja problemfrei. Warum ist das definitiv nicht deterministisch kontextfrei? Genau, selbe Spiel, ja. Abschluss unter Komplementbildung, ja. Ne, das ist die Intuition, und wenn man formal argumentieren würde, dann würde man wieder sagen, Entschuldigung, was bist denn du? Du bist, wenn ich das Komplement bilde, nichts anderes als eine nicht kontextfreie Sprache. Aber deterministisch kontextfreie Sprachen sind abgeschlossen unter Komplementbildung, und schon haben wir einen Widerspruch. Also du bist kontextfrei, aber nicht deterministisch kontextfrei. So. Und jetzt kommt die Begründung, warum denn tatsächlich deterministisch kontextfreie Sprachen so ein großer Hit sind. Ja? Und die Begründung dafür ist, das Wortproblem für kontextfreie Sprachen, also die große Klasse kontextfreier Sprachen, das ist recht schwierig. So. Nicht? Und wenn man sich natürlich überlegt, unsere Intuition, warum haben wir denn überhaupt uns angeschaut, kontextfreie Sprachen, weil wir Aussagen machen wollten, gerade über das Parser- oder Compiler-Problem. Und was ein Compiler-Parser machen muss, der muss sich ein Anwenderprogramm anschauen und nachfragen, nachprüfen, ob denn dieses Compiler-Programm syntaktisch korrekt ist. Ja? Syntaktische Korrektheit wird an dieser Stelle zu untersuchen sein. Okay. So, und jetzt möchte ich diese Fragestellung, das Wortproblem, ja. Ja, man spricht hier vom Wortproblem, weil man einfach fragt, ist ein beliebiges Wort, gehört das zur Sprache oder nicht? Möchte ich dieses Wortproblem möglichst effizient lösen? Okay, so. In Linearzeit geht das tatsächlich mit deterministisch kontextfreien Sprachen. Dafür haben wir Motivation gesammelt. Ja? Und die Basistechnologie moderner Parser ist tatsächlich, dass man die Linearzeiteigenschaft von DPDAs ausnutzt. Wollen wir mal schauen, was denn passiert, wenn wir diese Eigenschaft nicht haben, der deterministisch kontextfreien Sprache. LRK-Grammatiken nebenbei, ja, das ist diese Basistechnologie, die man für moderne Parser einsetzt. Das führt dann dazu, nicht, das ist ja nicht ausreichend zu sagen, ja, simulieren wir mal einen Kellerautomaten. Und wenn der Kellerautomat, der deterministische Kellerautomat tatsächlich in linearer Zeit rechnet, sind wir glücklich. Nein, wir sind nicht glücklich. Ich muss das Programm, was ich kompiliere, was ich parse, verstehen. Das heißt, ich muss den Ableitungsbaum bestimmen. Das tue ich nicht, wenn ich irgendeinen deterministischen Kellerautomaten simuliere. Ja? Das heißt, ich muss wirklich mir noch etwas Besonderes überlegen, und diese besondere Überlegung, das sind dann LRK. Grammatiken. Veranstaltungen im Compilerbau würden sich dann in diese Fragestellungen vertiefen. So. Gehe davon aus, dass ich eine kontextfreie Grammatik, man sagt in Chomsky Normalform, habe. Das haben wir schon uns angeschaut bei der Chomsky-Normalform, haben wir uns angeschaut beim Thema des Bumping-Lemmas bzw. vom Ockham-Lemma. Und Chomsky-Normalform hieß, auf der rechten Seite habe ich entweder zwei Variablen oder auf der rechten Seite habe ich einen Buchstaben. So, und dann kann man sogar sagen, wenn irgendeine Grammatik gegeben ist, dann kann ich die in eine solche Chomsky-Grammatik übersetzen, äquivalente Chomsky-Grammatik übersetzen, und das geht sogar einigermaßen noch quadratische Zeit, das tut natürlich schon sehr, sehr weh, aber noch einigermaßen geht das schon. Und jetzt sehen Sie, das ist hier der zweite Punkt. CYK, Koki, Younger und Kasami. Jetzt sehen Sie ein Ergebnis, das ist richtig, richtig Mist. Wenn ich eine Eingabe habe für das Wortproblem W, dann benötige ich wie viel Zeit? Kubisch. Und da kommt nochmal drauf ein Vorfaktor, der abhängig ist von der gesamten Länge, von der gesamten Anzahl der Produktionen, sollte ich sagen. Was bedeutet das, wenn Sie ein Programm haben von mehreren hunderttausend Zeilen und Sie wollen das kompilieren, dann wird Ihnen gesagt, kann ich dir garantieren, kubisch. Ja, na, 100.000 hoch 3, ja. Nichts mehr garantiert kubisch, ja. Die können das Programm nicht mehr kompilieren. Das ist zu langsam. Ja. Dann hat es auch noch diesen süßen Vorfaktor davor, können Sie vergessen. Ja. Das ist aber das beste Ergebnis, was man tatsächlich kennt über kontextfreie Sprache. Was im Wesentlichen nichts anderes ist als die starke Aufforderung, um Gottes Willen, schau dich um nach mächtigen Teilklassen. Da muss mordsmäßig Zeug drin sitzen. An mächtigen Teilklassen kontextfreier Sprachen, die aber immer noch eine schnelle Lösung des Wortproblems besitzen. Und das haben wir getan mit den deterministisch kontextfreien Sprachen. Was ich Ihnen trotzdem vorstellen möchte, ist dieser CYK-Algorithmus, um zu sehen, was man denn in einer solchen Situation überhaupt noch tun kann. Praxistauglich ist der Algorithmus definitiv nicht. Dafür ist er zu langsam. Stelle mir vor, dass ich eine Eingabe W habe. Stelle mir vor, dass diese Eingabe W n Buchstaben umfasst und möchte dann mit der dynamischen Programmierung diese Eingabe untersuchen. Was mache ich? Ich schaue mir an, alle möglichen Variablen, sodass ich mit Hilfe dieser Variablen, und da sehen Sie hier den Index i und den Index j, dass ich mit Hilfe dieser Variablen tatsächlich das Teilwort, das in Position i beginnt und in Position j endet, abspalten. Nicht abspalten, sondern erzeugen kann. Ja? Hier ist das W1, dann habe ich an dieser Stelle irgendwo das WI. Kommt das WJ und dann kommt das WN. Und für das V, für das Teilproblem zu I, J, Position I an dieser, Position J an dieser Stelle, möchte ich mich, wie gesagt, interessieren für alle möglichen Variablen, die es schaffen, genau dieses Teilwort zu erzeugen. Ja, und die Frage ist, wer bist denn du, V, I, J, und was passiert, wenn ich versuche, alle möglichen V, I, Js zu bestimmen, beginnend hoffentlich mit sehr, sehr einfachen V, I, Js und ganz am Ende mit entsprechend komplexen V, I, Js. So, das ist die allererste Frage, was ist denn überhaupt die Sprache von dem G? Ja. Was ist die Sprache von dem G? Da sitzen doch alle Worte drin, W in Sigma Stern, mit der Eigenschaft, dass ich von dem Startsymbol ausgehend das gesamte W erzeugen kann. So, und kann ich das irgendwie mit diesen VIJ in Verbindung bringen? Na, jetzt haben wir all diese, stellen wir uns zumindest vor. Stellen uns vor, dass wir all diese VIJs bestimmt haben und was zum Teufel hilft mir das? Naja, würde ich sagen, bitteschön, bitteschön. Du willst wissen, ob du von dem S das gesamte W, das vollständige W, erzeugen kannst. Das ist doch genau dann der Fall, wenn das S in dem V1n liegt und gut ist. Ja, also von den VIJs, wenn ich sie denn alle bestimmt habe, kann ich dieses eine V1n, was mich wirklich interessiert, berechnen und weiß damit Bescheid über die Sprache. kann das Wortproblem lösen. So. Ja, also ich habe ein Wort gehört zur Sprache genau dann, wenn das S dieses Wort erzeugen kann und das heißt, das S muss zur Menge V1n, zur Menge V1n gehören, das n ist die Länge des Wortes. So, was ich jetzt also machen möchte, ich möchte diese VIJs bestimmen. Ja, und da haben wir es natürlich an dieser Stelle. Nicht? Und wenn man dynamische Programmierung betreibt, das ist natürlich genau dasselbe Spiel wie bei der beim Divide und Conquer. Ich habe ein einziges Problem, was mich interessiert. Will ich dynamische Programmierung oder Divide und Conquer anwenden, muss ich normalerweise ein bisschen mehr erarbeiten, als ich wirklich am Ende brauche. Und in dieser Stelle sind das all diese VIJs. So, das ist der eine Punkt bei der dynamischen Programmierung. Immer ein bisschen mehr an Problemen lösen, als am Ende erforderlich ist, erforderlich zu sein scheint. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, man braucht eine sorgfältig überlegte Hierarchie von immer schwieriger, komplexer werdenden Teilproblemen, ja? Sodass ich sie am Anfang tatsächlich problemfrei lösen kann. So, was sind denn die einfachsten Teilprobleme? Das sind die VIIs. Was ist denn VII? VII sagt nichts anderes, guck dir alle Variablen an, die Eigenschaft haben, in mehreren Schritten, Milliarden von Schritten möglicherweise, sind sie imstande, aus dem A das VI zu erzeugen. Wie viele Milliarden von Schritten können Sie denn ausführen? VII. Die Menge aller Variablen, haben wir A genannt, der Eigenschaft, dass A in mehreren Schritten das VI erzeugen kann, den Buchstaben VI. Das ist eine Chomsky-Normalform. Ne? Das heißt, meine Produktionen sind dann von der Form entweder in einem Schritt, da haben wir Chomsky, in einem Schritt bin ich bereits von A zu einem Buchstaben gelangt. Und das macht ja natürlich nicht Angst. Oder ich habe tatsächlich, und das könnte Angst machen, den Übergang von der Variablen zu einem Paar von Variablen. Was würde da passieren? Einem Paar von Variablen. Dann würde ich übergehen von dem A zu BC, okay, und dann von dem B. Wissen Sie, das Problem in der Chomsky-Grammatik ist, Sie können nicht mehr Variablen einfach ausepsilonen, ausnullen. Ja, weil die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, eine Variable zu ersetzen durch einen Buchstaben. Das heißt, wenn Sie zu Anfang eine solche Produktion wählen, Sie werden auf ein Wort geführt werden, der Länge mindestens 2. Wenn Sie nur ein Wort der Länge 1 haben wollen, ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich eine einzige Produktion anzuwenden, das heißt, dieses VII, das besteht aus allen Produktionen dieser Form. Ne? Und das können wir natürlich entsprechend schnell uns überlegen. Ja? Also VII, das ist tatsächlich, ne, das Problem an dieser Stelle, das ist einfach zu lösen. Wenn wir das VI in mehreren Schritten versuchen zu erreichen, dann wird es schon in einem Schritt erreicht. Mehrere Schritte, Stern, einer Schritt, ein Schritt an dieser Stelle. Nicht? Und jetzt können wir natürlich hoffen, dass wir die ganz einfachen Probleme gelöst haben. Und intuitiv sollte man meinen, das Problem wird oder die Probleme werden umso komplexer, je länger das Teilproblem ist, ja,
dass wir versuchen, nicht das Teilproblem, das Teilwort, je länger das Teilwort ist, das wir versuchen zu erzeugen.
Nicht? Und der Komplexitätsparameter, das sollte nichts anderes sein als die obere Schranke minus untere Schranke, j minus i, das ist mein Komplexitätsparameter. Was ich weiß, wenn die Distanz 0 ist, kein Problem, das haben wir uns gerade überlegt. Und jetzt nehme ich an, ich habe bereits alle Mengen v, i, j geringerer Komplexität gelöst, j minus i ist kleiner als s, und möchte jetzt tatsächlich s lösen. Ja? Also, jetzt gehen wir, müssen wir die wirklich schwierigen Probleme lösen. Okay. Und da ist dieses schwierige Problem für j minus i gleich s, wie schon vorher gesagt, alle Probleme mit geringerer Komplexität haben wir schon, stellen wir uns zumindest vor, gelöst. So, wann gehört denn eine Variable zu vij? Naja, wenn Sie halt das wi, das Teilwort von Position i bis Position j erzeugen kann. Okay. Was mich natürlich interessiert ist, wie sieht denn dieser Prozess aus? Das sind ja mehrere Schritte von dem a ausgehend, bis ich das wi, wj bekomme. Naja, da muss es ganz am Anfang eine erste Produktion gegeben haben. Das ist eine Chomsky-Produktion. Muss das gewesen sein. A geht nach BC. Das meine ich mit Chomsky-Produktion. Ja? So, und wenn ich diese erste Produktion anwende, was ich versuche zu sagen, wenn du in mehreren Schritten zu dem WI bis WJ kommst und wenn du dabei annimmst, dass das J minus I größer gleich dem der 1 ist, dann ist das nur dann der Fall, wenn die Kette von Produktionen anfängt mit einer Produktion der Form A geht auf BC. So, und dann muss ich von BC auf WI bis WJ kommen. Wie komme ich denn von BC auf WI bis WJ? Naja, in mehreren Schritten von dem WI komme ich auf das WK. Und von dem C in mehreren Schritten komme ich von dem WK plus 1, komme ich auf das WK plus 1 bis WJ. Und insgesamt würde ich kommen auf das WI, WK plus 1 bis WJ. Das muss so sein. Jetzt ist die Frage, woher weiß ich denn, dass das B imstande ist, WI bis WK zu erzeugen? Woher weiß ich diese Eigenschaft? Das B schafft es, das WI zu erzeugen bis zum WK. Wann ist das der Fall? Ja. K ist kleiner als J. Sie sagen, das hast du schon berechnet. Was du nämlich da gemacht hast, ist, dass B ist imstande, wie I bis WK zu erzeugen, genau dann, wenn das B liegt in VI bis K. Und da guckst du nach. Und gut ist. Oh. Ja. Und schon haben wir alles gemacht. Ne, dasselbe ist natürlich der Fall. Ebenso. Wenn ich imstande bin, aus dem C in mehreren Schritten den Suffix abzuleiten, dann ist das genau dann der Fall, wenn das C liegt in VK plus 1 bis J. Genau derselbe Grund. Ja, B in VIK, C in VK plus 1 J. All das wissen wir schon. Das heißt, das VIJ, das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist ganz einfach. Ich gehe alle möglichen Produktionen durch. Variable muss auf der linken Seite dieser Produktion stehen und schaue nach für die erste Variable auf der rechten Seite, das b, ist das der Fall, dass es in dem VIK liegt, k kleiner j? Für das c ist es der Fall, dass es in dem k plus 1 j liegt? Ja, und wenn das der Fall ist, dann steckt das mal schön in das VIJ hinein. Und das ist der Algorithmus von Koki, Yanga und Kasami. Das ist alles, was dazugehört. Und was man verinnerlichen muss, ja, unser Ansatz, der löst komplexe Teilprobleme, großer Abstand zwischen I und J, erst nachdem er alle möglichen kleineren, einfacheren Probleme gelöst hat. Abstand zwischen linker und rechter Seite kleiner. Das heißt, das wissen wir. Wir kennen die Menge VIK. Wir kennen die Menge VK plus 1J und wir können dann einfach unser Wissen zusammensetzen. So, jetzt habe ich aber versucht, Negativwerbung für den CYK zu machen. Ja, ich habe versucht zu sagen, den kann man in der Pfeife rauchen. Ja? Welche Laufzeit brauchen wir, um an dieser Stelle das VIJ zu bestimmen? Was muss man machen? Für jede Variable muss ich alle möglichen Produktionen mir anschauen, die diese Variable auf der linken Seite haben. Das heißt insgesamt, wenn ich mir nur an dieser Stelle über diese ersten Kosten im Klaren sein möchte, insgesamt muss ich mir mindestens jede Produktion mal anschauen. Das heißt, für jedes VIJ muss ich mir jede Produktion mal angeschaut haben und dann muss ich nachgucken, habe ja zwei Variablen auf der rechten Seite, dann muss ich mir anschauen, erste Variable, für jede Produktion, A geht auf BC. Muss ich mir die Fragen stellen. Das B, ist das vielleicht in VII? Ist das C dann in VI plus 1J? Oder ist das B in VII plus 1? Und ist das C dann in VI plus 2J? Nicht? Und Sie merken, was hier passiert. Ich muss verdammt oft nachgucken. Die letzte Option ist, dass ich schaue, ist das B in dem VIJ minus 1 und das C möglicherweise in dem VJJ. Für diese eine dusselige, dämliche Produktion bin ich gezwungen, wie oft nachzuschauen? Naja, ich muss nachschauen für die Position I plus 1 rauf bis J minus 1. Ja? Was ich machen muss, ich muss J minus I mal nachschauen. So, und das heißt, der Gesamtaufwand sollte sein, Anzahl Produktionen mal J minus I. Nicht? Und wenn ich jetzt J minus I nach oben abschätze, dann können wir natürlich definitiv sagen, Anzahl der Produktionen mal N. Ne? Aber da kann man auch großartig nicht viel sparen. Ja? Kann da natürlich versuchen, ein bisschen exakter zu rechnen, aber asymptotisch ist diese Abschätzung mit N tatsächlich exakt. Nicht? Und dann kommt natürlich, das kann ja nichts werden, weil wie viele Teilprobleme haben wir denn? Das ist ein Teilproblem, was wir hier gelöst haben. Ja? Aber ich muss Teilprobleme für jedes I und jedes J lösen. Und wie viele Teilprobleme haben wir? So viele, wie wir Möglichkeiten haben, das I und J zu legen. Quadratisch viele. Algorithmus, wenn wir nochmal durchlaufen, dann löst du zuerst mal die einfachen. Und das hast du sofort gemacht, die löst du, indem du einfach nur anschaust, ist das eine Produktion oder nicht? Und wenn du jetzt die verschiedenen Komplexitäts, ja, die, ich soll das anders sagen, wenn du versuchst, schwierigere Probleme mit größerem S zu lösen, naja, dann machst du das halt so, wie wir das gerade besprochen haben. Und wenn du dann am Ende siehst, dass das Startsymbol zum V1N gehört, dann kannst du sagen, bitteschön, ja, das Wort gehört zur Sprache und sonst, nee, gehört nicht zur Sprache. So, jetzt kommt aber sofort der Kritikpunkt. Wo ist der Ableitungsbaum? Da ist ja überhaupt kein Ableitungsbaum. Und wiederum, ja, das kann man in der Pfeife rauchen, wenn da kein Ableitungsbaum rauskommt. Könnten Sie sagen, naja, da ist aber schon einer. Du redest zwar nicht davon, aber ich hole dir da mal einen Ableitungsbaum raus. Wie kriege ich da einen Ableitungsbaum raus? Was interessiert mich? Es interessiert mich, ob das N, ob das S, das Startsymbol, in der Menge V1N ist. Diese Frage interessiert mich. Naja, wenn wir V1N ausgerechnet haben, an irgendeiner Stelle werden wir dann gesagt haben, bei der Berechnung von V1N, an irgendeiner Stelle werden wir gesagt haben, okay, mein lieber Freund, es hat diese Produktion, S geht auf BC und das B ist in dem V1J, für machen wir das K, für irgendein K und das C ist in dem VK plus 1 N. Und irgendwann haben wir das gemacht im Algorithmus. Und dann würden wir uns einfach anschauen, was wir denn gemacht haben und würden sagen, bitteschön, wenn du das S hineingelegt hast in das V1N, dann wirst du das wegen einer solchen Produktion gemacht haben. Das heißt, was du jetzt machst in deinem Ableitungsbaum, du machst sowas. Das ist der Ableitungsbaum. Der Anfang des Ableitungsbaums. Und dann fragen Sie natürlich, ja und bitteschön, was kommt denn hier drunter? Da kommt der Ableitungsbaum drunter für das Wort W1 bis WK aus dem B heraus. Ja und wie kriege ich das? Nach genau demselben Spiel. Irgendwann haben Sie sich entschieden zu sagen, bitteschön, das B ist in V1K. Und wenn Sie sich entschieden haben, das B in das V1K zu legen, haben Sie das gemacht wegen einer solchen Produktion, B geht auf CD. Ne? Und wenn Sie das dann nachschauen, würden Sie sagen, naja klar, wenn ich das gemacht habe aufgrund der Produktion B geht auf CD, dann lege ich hier ein linkes Kind C und ein rechtes Kind D an. Sie müssen nur wirklich sich anschauen, wie denn der Algorithmus gerechnet hat und Sie kommen dann auf den Ableitungsbaum. Also das ist nicht wirklich der wunde Punkt. Ich kriege den Ableitungsbaum ohne Problematik, die Laufzeit allerdings, naja, Schritt 1, was passiert dann? Nichts. Linear. Ah, nee, vorsichtig, vorsichtig, müssen alle verschiedenen Produktionen durchlaufen. Für jede Produktion müssen wir mal schauen, wo sie denn, ob sie denn von Interesse ist. Ja? Für zwei Naja gut, ich sollte vielleicht, naja gut. Ne? 3 sagt im Wesentlichen, was ist die Zeit, um das VJ zu berechnen? Das haben wir uns schon überlegt. Das war n mal p. Und wie viele dieser VJs haben wir? Das ist das A. Da müssen wir uns anschauen, naja, wie viele Möglichkeiten gibt es denn für das I und das J? Naja, das gibt leider Gottes n Quadrat. So, n Quadrat viele VJs haben wir, n Quadrat viele Teilprobleme. Jedes in n mal p insgesamt kubisch. Ja, und das ist leider Gottes keine schöne Sache. So, Ableitungsbaum, wie bei Ihnen bestimmt, das haben wir uns schon überlegt gehabt. Wir merken uns, das wäre das allgemeine Vorgehen. Für jede Variable a, die wir in das VIJ eingefügt haben, merken wir uns, warum du denn eingefügt worden bist in das VIJ. Wenn du eingeführt worden bist, a, wegen dieser Produktion, dann schreibe ich mir zu dem a hinzu b, c. Ja? Und dann kann ich jetzt einfach mit dieser Zusatzinformation den Ableitungsbaum sofort berechnen. So, gut. Also, was haben wir gemacht? Deterministisch kontextfrei haben wir eingeführt. Warum? Weil der CYK so lahmarschig ist. Ja? Jetzt frage ich mich, wir haben im Wesentlichen die wichtigen Eigenschaften kontextfreier Sprachen bereits uns überlegen können. Ja, das waren Fragen wie Eindeutigkeit. Sehr ärgerliches Problem, aber das sollte gewährleisten, dass meine Grammatiken eindeutig sind, wenn ich als Anwendung im Hinterkopf Programmiersprachen habe. Ja, das sollte ich zum Teufel nochmal machen. Eindeutigkeit sollte man sich überlegen. Wir haben daraufhin die Antwort deterministisch kontextfrei gefunden. Es ist ein längerer Weg, um dahin zu kommen. Da haben wir nämlich von der Grammatik ausgehend den Kellerautomaten einführen müssen und haben erst dann über den Begriff der deterministisch kontextfreien Kellerautomaten dann eine Riesenklasse von eindeutigen Grammatiken gefunden. So, jetzt schließen wir ab. Also andere Sachen waren natürlich wichtige Einsichten, das Ogden-Lemma. Jetzt schließe ich ab mit der Frage nach Entscheidungsproblemen. Was kann man denn alles effizient lösen? Ja, wir haben bei endlichen Automaten durchaus eine Reihe von Problemen gefunden, die sehr schnell lösbar waren. Wortproblem gehörte dazu, selbst für NFAs. Das Wortproblem für kontextfreie Sprachen, ja, also zumindest kubisch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das Leerheitsproblem, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum zum Teufel möchtest du wissen, ob in einer, ja, man kann sich viele Fragen stellen, ja, aber warum zum Teufel ist das eine interessante Frage? Warum ist es interessant zu wissen, ob in meiner Sprache irgendwas drin ist? Naja, also offen und ehrlich, nicht sehr interessant. Aber wenn ich diese Sprache nicht beantworten, Quatsch, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann sollte ich wirklich moralische Probleme bekommen. Warum? Naja, weil das die Frage ist, ist deine Grammatik vollkommener Irrsinn? Wenn ich da nichts raus produzieren kann, ja, dann ist sie vollkommener Irrsinn. Wenn ich diese Frage nach dem vollkommenen Irrsinn nicht beantworten kann, dann sollte ich einen moralischen bekommen. Ja? Aber zumindest für kontextfreie Sprachen brauche ich keinen moralischen zu bekommen. Und hier ist die, also das ist gar nicht mal so einfach. Hier ist die Vorgehensweise. Möchte das Leerheitsproblem lösen. Und dazu möchte ich feststellen, ob eine Variable, man sagt, produktiv ist. Was heißt das, produktiv zu sein? Ob es möglich ist, aus dieser Variablen, die ich produktiv nennen möchte, irgendein Wort zu erzeugen. Ich will nur ein einziges Wort erzeugen. Ja? Bin ich dazu imstande, nenne ich sie produktiv. Wie kann ich feststellen, das sollten wir uns zum Ende überlegen, wie kann ich feststellen, welche Variablen produktiv sind und welche nicht? Brauche ich Variablen, die nicht produktiv sind? Wenn ich aus denen nichts erzeugen kann, ja, dann sollten die sagen, wo bei ihnen vorne und hinten ist, und dann würden wir hinten zutreten. Ne? Du raus, mein lieber Freund. Also das ist schon mal, ne, richtig, richtig blöd, wenn du nicht produktiv bist. Du fliegst raus. Aber das Problem ist, das heißt produktiv, wenn ich in mehreren Schritten zu einem Wort übergehen kann. Das können extrem viele Schritte sein. Was können wir da machen? Wenn ich jetzt in sehr, sehr vielen Schritten tatsächlich ein Wort ableiten kann, in dem vorletzten Schritt muss ich eine Produktion einsetzen, die von einer Variable zu einem Buchstaben führt. Das heißt, Variablen, die tatsächlich eine Produktion besitzen, die sich durch einen Buchstaben ersetzen lassen, die sind mit Sicherheit produktiv. Das können wir in Produktionen anschauen. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass wir alle produktiven Variablen, lassen Sie mich das so sagen, dass wir alle sehr produktiven Variablen kennen. Variable ist sehr produktiv, wenn sie in einem Schritt tatsächlich einen Buchstaben erzeugen kann. In einem Schritt. So, und was nehmen wir an, das haben wir jetzt alles berechnet, was würden Sie machen, wenn wir die sehr produktiven kennen? Ja? Aha, dann sagen Sie, gut, jetzt habe ich alle sehr produktiven. Überall, wo eine sehr produktive Variable auftaucht, würde ich dann sagen, solange sie nicht auf der linken Seite auftaucht, sondern auf der rechten Seite, ersetze ich diese sehr produktive Variable durch einen Buchstaben. Ja? Sodass wir tatsächlich überall, wo diese sehr produktive Variable auftaucht, auf der rechten Seite, dass wir tatsächlich an dieser Stelle nur noch eine Variable auf der rechten Seite stehen haben. Nicht? Und dann würde man einfach dann würde man halt nach nicht mehr ganz so produktiven, nicht mehr sehr produktiven in unserem Sinne Variablen schauen, die in einem Schritt es schaffen, im nächsten Schritt dies in zwei schaffen. Ja? Und man würde das dann so weiter iterieren. So, und dann kann ich Ihnen schon sagen, was ich als nächstes machen möchte. Ich möchte mir überlegen, warum denn so viele wichtige Entscheidungsfragen, und das Leerheitsproblem ist kein wirklich fundamental wichtiges Entscheidungsproblem, warum denn so viele wichtige Entscheidungsprobleme nicht mehr lösbar sind. Und was ich da machen werde, ich werde versuchen, mir Dominospiele anzuschauen. Was ist ein Dominospiel? Ein Dominospiel hat die Eigenschaft, ich habe einen Dominostein und der hat x, die Zahl, nicht die Zahl, sondern ein Wort x1 oben, in der oberen Hälfte. Ich habe also tatsächlich vertikale Dominosteine. Das hat ein x1 oben und ein y1 unten. So, und was ich machen darf, ist, ich darf den ersten Dominostein nehmen, und das ist dann irgendeine Auswahl. Das ist der erste, I1. Dann lege ich daneben einen zweiten Dominostein, I2. Und so weiter, bis ich ganz am Ende den letzten Dominostein lege. Und ich sage, dass mein Puzzle tatsächlich lösbar ist oder aufgeht, wenn das, was ich oben lese, ein Wort ergibt, übereinstimmend mit dem, was ich unten lese. Ne? Und was heißt es, das, was ich oben lese, ein Wort ergibt? Naja, diese XIs, das sind alles Worte, die würde ich miteinander konkatenieren. Die Ys, das ist genau dasselbe Spiel, das sind Worte, die würde ich miteinander konkatenieren. Und ich würde sagen, das Ganze geht auf, wenn, wenn oben gleich unten ist, für irgendein Wort. Ja, das ist, dann würde ich mal sagen, nicht zu kompliziertes Dominospiel. Und stellt sich heraus, dieses Dominospiel ist so kompliziert, dass kein Rechner dieser Welt das Problem der Lösbarkeit, ja, die Frage nach der Lösbarkeit dieser Dominospiele tatsächlich in den Griff bekommen kann. Okay, danke schön.